Auch ich darf euch ganz herzlich begrüßen heute Abend. Ich freue mich, dass wir in dieser großen Zahl zusammen sein dürfen und dass wir uns mit einem wichtigen Thema beschäftigen dürfen. Bevor ich zu dem eigentlichen Thema von heute Abend komme, möchte ich gern ein paar Vorbemerkungen machen. Und das ganz besonders für diejenigen, die heute Abend zum ersten Mal hier sind, damit jeder so richtig auch den Faden mitbekommt, um was es geht. Diese Tage der Veranstaltung, die nennen wir auch Evangelisation. Und in einer Evangelisation, da geht es immer ganz besonders um zwei Themen. Egal, über welches Thema der Redner spricht, welches auf dem Programm steht, zwei Themen ziehen sich wie eine Linie durch jeden Abend hindurch. Und das ist das eine Thema: Gott. Wir sprechen darüber, wie Gott wirklich ist. Wir sprechen über seine Liebe zu uns. Wir sprechen über seine Heiligkeit und über seine Gerechtigkeit. Und das zweite Thema ist der Mensch. Unser Wunsch ist, zu zeigen, wie der Mensch wirklich ist und wie die Bibel ihn uns beschreibt. Und wir kommen dann immer wieder zu dem Ergebnis, dass der Mensch nicht so ist, wie Gott ihn gewollt hat, dass der Mensch eigene Wege gegangen ist, sich von Gott abgekehrt hat und dadurch jetzt eine große Kluft zwischen Gott und den Menschen besteht. Aber Gott möchte nicht, dass der Mensch in die Verlorenheit geht, sondern Gott möchte, dass der Mensch gerettet wird und ewiges Leben bekommt und einmal bei ihm in der Herrlichkeit ist. Und darum hat Gott selbst einen Weg vorbereitet, damit wir dorthin kommen können in den Himmel. Gott hat nämlich Jesus Christus auf diese Erde gesandt, damit er die Sünden der Menschen auf sich nimmt. Jesus hat unseren Schuldbrief bezahlt. Die Anklageschrift gegen uns hat er ausgetilgt. Und jetzt bietet Jesus uns Vergebung an unserer Sünden. Wir dürfen zu ihm kommen und ihn bitten um Vergebung unserer Sünden. Und Jesus hat versprochen, er nimmt sie uns ab. Er vergibt uns die Sünden und macht uns rein, so als hätten wir nie gesündigt. Und der Mensch muss diese Vergebung im Glauben annehmen. Und dann lädt er Jesus ein, in sein Herz zu kommen und in sein Leben zu kommen. Und in dem Moment, wo das geschieht, wird der Mensch neu geboren. Die Bibel spricht von einer Wiedergeburt. Oder die Bibel spricht auch davon, dass der Mensch ein Kind Gottes wird. In dem Moment, wo er Jesus Christus aufnimmt in sein Leben. Und damit ist der Mensch gerettet. Und der Mensch ist auf dem Weg, der zum Himmel führt. Darum geht es auch heute Abend. Und ich komme gleich zu dem Thema, aber dies war mir noch wichtig vorauszuschicken, damit jeder so richtig den Faden mitbekommt, worum es hauptsächlich eigentlich geht. Und wenn heute jemand da ist, der sagt, das möchte ich. Ich möchte auch Jesus annehmen. Ich möchte ihn aufnehmen in mein Leben. Und ich möchte gerettet werden für den Himmel. Dann besteht dafür die Möglichkeit. Ich lade ein zu einem Gespräch gleich im Anschluss an diese Versammlung. Wir haben einen Seminarraum, der uns dafür zur Verfügung steht. Der befindet sich gleich hinter dieser Bühne. Dort gibt es einen großen Raum und dort werde ich sein. Und dort haben wir einen Tisch und Stühle. Und man findet diesen Raum, indem man durch diese Tür durchgeht und dann gleich wieder nach rechts. Oder man geht durch diese Tür durch, geradeaus, und dann ist man schon gleich da. Und wenn jemand vielleicht da ist, der sagt, also ich habe das noch nicht so ganz verstanden mit Jesus und warum wir ihn brauchen und warum das alles so wichtig ist, dann komm auch dorthin. Dann werde ich dir das gern nochmal erklären. Das ist das Schönste, wenn wir auch im persönlichen Gespräch oder in einer kleinen Gruppe darüber sprechen können und über die Fragen sprechen können, die tatsächlich da sind. Also ich lade jetzt schon ein, nach der Versammlung nicht gleich nach Hause zu gehen, sondern komm nach nebenan, dort können wir dann Fortsetzung machen. Jetzt komme ich zu dem Thema von heute Abend. Unser Thema lautet Jesus, unser Schicksal. Die Meinungen über Jesus gehen weit auseinander. Da gibt es Menschen, die auf der einen Seite zu Jesus stehen, die ihn loben und die ihn lieben und die sogar bereit sind, ihr Leben für Jesus zu lassen. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die über Jesus spotten, die über ihn lästern, die ihn ablehnen. Michael Green, ein Buchautor und britischer Theologe, schrieb über den Einfluss von Jesus Folgendes. Und ich meine sehr treffend. Er schrieb, Jesus von Nazareth ist die wichtigste Person der Weltgeschichte. Dieser Lehrer aus Galiläa hatte mehr Einfluss auf die Menschheit als irgendjemand sonst. Unsere Zeitrechnung basiert auf ihm. Die Grundzüge unseres Erziehungssystems, unsere Werte, unsere Maßstäbe, unsere Gesetze, unsere Medizin und das Streben nach Gerechtigkeit verdanken wir mehr als jedem anderen ihm. Also das zeigt, wie wichtig Jesus ist und welchen großen Einfluss Jesus auf die Geschichte der Menschheit hat. Und wenn wir heute uns die Bibliotheken angucken in der Welt, dann müssen wir feststellen, dass über niemanden so viel geschrieben worden ist, außer über Jesus. Und wenn wir uns die Verbreitung der Bücher angucken, die es gibt, dann müssen wir feststellen, dass kein Buch so weit verbreitet worden ist als die Bibel. Und wenn wir gucken würden, in wie viel Sprachen die Bücher übersetzt worden sind, dann stellen wir fest, es gibt kein Buch, das in so viele Sprachen übersetzt worden ist, als die Bibel. Und wenn in irgendeiner Sprache nicht die ganze Bibel übersetzt worden ist, sondern nur ein Teil der Bibel, dann war es ein Teil, in dem es um Jesus geht. Im Neuen Testament geht es in den Evangelien um Jesus. Und oft haben das denn die Bibelübersetzer so gemacht, dass sie dann einen Teil aussuchen, wo es um Jesus geht, also eines der Evangelien. Bernard Ramm, ein amerikanischer Theologe und Apologet, sagte Folgendes. Statistisch gesprochen sind die Evangelien die bedeutendste Literatur, die jemals geschrieben wurde. Sie sind von mehr Menschen gelesen worden, von mehr Autoren zitiert worden, in mehr Sprachen übersetzt worden und mehr künstlerisch dargestellt worden als irgendein anderes Buch oder Bücher. Jetzt habe ich noch ein Zitat, das kommt von dem Kaiser Napoleon Bonaparte. Er sagte über Jesus Folgendes: Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich, wir haben große Reiche gegründet. Aber worauf beruhen diese Schöpfungen unserer Genies? Auf Gewalt. Jesus hingegen gründete sein Reich auf Liebe. Und in dieser Stunde würden Millionen von Menschen ihr Leben für ihn lassen. Soweit einige Zitate von bedeutenden Persönlichkeiten. Und jetzt kommen wir dazu, was sagt die Bibel über Jesus? Und da habe ich einen Bibeltext ausgesucht aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, ab Vers 2. Aus 1. Timotheus, Kapitel 2, Verse 4 bis 6. Dort steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Unser Thema trägt die Überschrift Jesus, unser Schicksal. Und wenn wir diesen Bibeltext lesen, wie müssen wir die Frage beantworten? Mit einem Ja oder einem Nein? Ist Jesus unser Schicksal? Wir sehen an diesem Bibeltext, an Jesus entscheidet sich unsere Ewigkeit. Jesus ist so wichtig, dass an ihm sich entscheidet, wo wir einmal die Ewigkeit verbringen werden. Entweder bei ihm in der Herrlichkeit oder in der ewigen Verdammnis, wovon die Bibel an mehreren Stellen spricht. Jesus ist so entscheidend für uns, dass wir sagen können, ja, Jesus ist unser Schicksal. Daran entscheidet sich die Ewigkeit. In diesem Bibeltext steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Hier haben wir das Wort gerettet oder Rettung in diesem Bibeltext. Und wir können fragen, was bedeutet Rettung? Nun, Rettung ist ein Wort, das wir ja häufig benutzen und wir wissen auch, was damit gemeint ist. Da ist zum Beispiel ein Ertrinkender, der wird aus dem Wasser gezogen und wir sagen, er wurde gerettet. Oder da hat jemand einen Verkehrsunfall gehabt, das Auto brennt und jemand kommt gerade an in letzter Minute und zieht die Person im Auto noch schnell daraus, dass sie nicht verbrennt. Die Person wurde gerettet. Und jetzt möchte ich euch noch eine Geschichte erzählen von einer sehr dramatischen Rettungsaktion. Und ich denke, dass diese Geschichte uns etwas auch sagen kann. Es war in Brooklyn, einem Stadtteil von New York. In einem Hochhaus in der 20. Etage brach ein Feuer aus. Dort wurden Reparaturarbeiten durchgeführt. Und so passierte es, dass ein Feuer ausbrach und das verbreitete sich sehr schnell. Auch das Treppenhaus stand bald in Flammen. Oben in der Etage gab es noch 3 Handwerker, die eingeschlossen waren und die nicht weg konnten. Der Fahrstuhl ging nicht mehr, weil keine Elektrizität da war. Wie sollen die gerettet werden? Nun, die Feuerwehr rückte an und jedermann dachte, ja, das ist jetzt nur noch ein paar Minuten und schon sind die gerettet. Die Feuerwehr hat eine lange Leiter, die wird ausgefahren dort hoch und dann kann man dort aus diesem Gebäude heruntersteigen. Die Leiter wurde ausgefahren, ein Feuerwehrmann stieg hinauf, sein Name war Jason Carson. Und nun stellte sich heraus, dass die Feuerwehrleiter ein Stück zu kurz war, ungefähr 2 Meter. Was wird nun aus diesen Männern, die dort eingeschlossen sind? Jason Carson stand auf der obersten Stufe dieser Leiter und er konnte sich gut am Fenstersims festhalten. Und dann rief er den eingeschlossenen Männern zu, es gibt nur einen Weg für eure Rettung. Und sie sagten, wo ist dieser Weg? Und er sagte, ich bin der Weg. Ihr müsst über mich rübersteigen und euch gut festhalten und runterlassen, dann erreicht ihr die Leiter. Na, ist das eine gewagte Sache? Sollten sie es machen oder nicht? Der Erste war mutig. Er stieg über ihn rüber, hielt sich gut fest, ließ sich runter, erreichte die Leiter und wurde gerettet. Und jetzt kam der Zweite. Der Zweite machte es ebenso. Er hielt sich ebenfalls gut fest an diesem Feuerwehrmann, ließ sich runter und erreichte die Leiter. Und dann der Dritte. Und der Dritte war genauso mutig. Er hielt sich ebenfalls fest an dem Feuerwehrmann, stieg über ihn rüber und erreichte die Leiter. Dieser Feuerwehrmann war inzwischen so erschöpft, dass er keine Kraft mehr hatte. Und völlig entkräftet stürzte er in die Tiefe und starb. Die 3 Männer wurden gerettet, aber einer starb dafür. Es gab für diese 3 Männer nur eine Möglichkeit, gerettet zu werden, nämlich über diesen Feuerwehrmann. Für uns gibt es nur eine Möglichkeit, gerettet zu werden. Und das ist Jesus, weil er der Weg ist. Und es gibt keinen anderen Weg. Und darum müssen wir diesen Weg gehen. Wir haben nur die Wahl. Ich gehe diesen Weg mit Jesus oder ich gehe verloren. Und dann aber auf ewig verloren. Das bedeutet, ewig getrennt zu sein von Gott. Wir brauchen Rettung in geistlicher Hinsicht. Und das braucht jeder von uns. Jeder von uns braucht Rettung in geistlicher Hinsicht, weil wir Menschen Sünder sind. Wir sind getrennt von Gott aufgrund unserer Schuld. Und wenn jemand sagt, ich tue gute Werke, ich bin gar nicht so schlimm, alle unsere Gerechtigkeit, so steht in der Bibel, ist wie ein schmutziges Kleid vor Gott. Wir können uns einbilden, dass wir doch ganz in Ordnung sind. Aber Gott sieht tiefer. Gott sieht ganz tief in unser Herz hinein. Wir können uns vor Menschen verstellen und so tun, als sei alles gut. Aber Gott weiß mehr. Gott weiß, wie es in uns wirklich aussieht. Und Gott weiß um unsere Schuld. Gott weiß um unsere Sünde. Und in der Bibel steht, dass es Bücher gibt. Und dort ist es aufgeschrieben. Und wenn der Tag des Gerichtes kommt, werden die Bücher geöffnet und wir werden gerichtet nach unseren Werken. Und wenn dann jemand dort vor dem Gericht steht und in dem Buch, da steht die Liste mit den Sünden, die er begangen hat, dann hat er keinen Zutritt zur ewigen Herrlichkeit. Gottes Wunsch aber ist, dass der Mensch gerettet wird. Und das bedeutet Rettung, dass wir nicht verloren gehen für alle Ewigkeit, für Zeit und Ewigkeit. Wir brauchen Jesus, den Sohn Gottes. Menschen überlegen sich jetzt natürlich andere Möglichkeiten. Gibt es nicht andere Wege, um gerettet zu werden? Die Handwerker da oben, die dort im brennenden Haus waren, hätten sich ja auch überlegen können, nein, das mit diesem Angebot von dem Jason Carson, das ist ein bisschen gewagt. Wir gucken mal, ob wir hier nicht einige Tücher finden, Bettlaken, die binden wir zusammen, machen daraus vielleicht ein langes Strick, dass wir uns daran herunterlassen können. Sie würden nicht so viel finden, wie sie brauchen, um daran heruntersteigen zu können. Die Bibel sagt, dass alle unsere Versuche scheitern. Unsere guten Werke scheitern. Damit können wir vor Gott nicht bestehen. Sie reichen nicht aus. Es gibt nur diesen einen Weg, Jesus Christus. Und den müssen wir gehen. Im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16 steht: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott hat uns lieb. Gott hat uns nicht geschaffen für die Verdammnis. Gott hat uns gemacht für den Himmel. Er will, dass wir dort ankommen, in der Herrlichkeit, bei ihm. Das ist sein Wunsch. Und das ist seine Liebe zu uns, dass wir das Ziel erreichen. Und Gott hat alles getan für uns, damit wir das Ziel erreichen können. Gott hat die Feuerwehrleiter ausgeschoben, damit wir darüber steigen können. Das bedeutet, Gott hat den Weg geschaffen. Gott hat Jesus gesandt in diese Welt. Und das hat ihn einen so hohen Preis gekostet. Hier heißt es, dass Gott seinen eingeborenen Sohn, also Jesus, dahin gab für uns, damit wir nicht verloren gehen. Jesus hat sein Leben für uns gelassen, als er am Kreuz auf Golgatha starb. So sehr hat Gott uns lieb. So sehr hat Jesus uns lieb. Und jetzt heißt es hier, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der Mensch muss etwas tun. Wir werden nicht automatisch gerettet, dadurch, dass Jesus jetzt am Kreuz für uns starb. Sondern hier heißt es in Johannes 3, Vers 16, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Wenn wir über das Wort Glauben sprechen, dann denken manche Leute, Glauben heißt nicht wissen, Glauben heißt denken, vermuten, ich hoffe doch, ich nehme an. Das biblische Wort für Glauben hat eine andere Bedeutung. Das biblische Wort für Glauben, das bedeutet Vertrauen. Aber nicht so ein bisschen Vertrauen, ein echtes Vertrauen. Damit der Mensch gerettet wird, muss er sein Vertrauen auf Jesus setzen. Und echtes Vertrauen drückt sich aus in der Tat. Denken wir nochmal an die drei eingeschlossenen Männer. Wenn sie sagen, ja, ich glaube dir, dass du das schaffst, dass du dich festhalten kannst und dass du der Weg bist, um auf die Leiter zu kommen, aber sie klettern nicht rüber und sie steigen nicht auf die Leiter, dann bleiben sie in dem brennenden Haus. Glauben bedeutet für sie, dass sie das auch tun und sich an diesem Feuerwehrmann herunterlassen, um die Leiter zu erreichen. Oder ich nehme ein anderes Beispiel. Angenommen, da ist ein Fahrstuhl, du stehst davor und du sagst, ich glaube, dass der Fahrstuhl mich da oben hochbringen kann in die fünfte oder sechste Etage oder wo du auch gerade hin willst. Und du stehst davor, aber du bleibst stehen. Was nützt dir der Fahrstuhl? Du musst einsteigen, einen Schritt tun. Und so ist es auch mit der Errettung. Und Gott macht es uns nicht schwer. Gott möchte, dass wir Jesus annehmen, dass wir zum Glauben kommen. Echter Glaube an Jesus, der rettende Glaube, der beinhaltet auch, dass ich Jesus in mein Leben hineinlasse und ihn aufnehme als den Herrn meines Lebens. Dass ich ihm mein Leben anvertraue und ihm sage, Herr Jesus Christus, du sollst jetzt die Führung meines Lebens übernehmen. Jetzt möchte ich in diesem Bibeltext, den ich gerade gelesen habe, einen Teil noch einmal lesen. Und hier heißt es, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und ich möchte jetzt mal ein Wort besonders betonen. Und zwar, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott will wirklich jeden. Gott sucht sich das nicht aus, wer gerettet werden kann. Gott sagt nicht, die Reichen oder nur die Armen. Gott sagt nicht, die Christen, die Orthodoxen, die Protestanten oder Buddhisten oder Moslems oder nur die. Nein, jeder, egal welchen Hintergrund wir haben. Und Gott sagt auch nicht, nur die ein ordentliches Leben führen. Nein, jeder, egal wie du lebst und auch selbst wenn du eine schlimme Vergangenheit hinter dir hast. Es gibt Leute, die sagen, mir kann Gott doch nicht vergeben. Wenn du wüsstest, was ich alles angestellt habe, bei mir funktioniert das nicht. Bei mir hat das alles keinen Zweck. Ich möchte dir sagen, Jesus nimmt den größten Sünder an. Jeder, der zu ihm kommt, den macht er rein. Stell dir einmal vor, da ist ein kleines Kind, es spielt draußen und spielt im Dreck und kommt nach Hause und ist so richtig dreckig. Ja, die Mama sieht das Kind, oh, wo bist du gewesen, wie siehst du aus? Jetzt aber mal schnell ins Badezimmer, in die Badewanne und wird gewaschen und ruckzuck ist das Kind wieder sauber. Ja, das ist gar nicht schwer. Und jetzt stell dir mal vor, das Kind würde sagen, du weißt du was, Mama, ich bin so dreckig, bei mir hat das keinen Zweck. Bei mir funktioniert das nicht. Das wäre doch völliger Unsinn. Die Mama würde auch nicht sagen, weißt du was, bevor du ins Badezimmer kommst, musst du dich erstmal zur Hälfte selber sauber machen. Und dann kannst du ins Badezimmer gehen. Nein, Gott stellt nicht solche Vorbedingungen. Du musst erst einmal dich bessern, erst einmal gewisse Leistungen bringen. Erst dann kannst du zu mir kommen. Ich denke an jemanden, an einem Tag, da hatten wir auch einen Gottesdienst und nach dem Gottesdienst kam jemand, blieb jemand zurück zum Gespräch und er wollte Jesus annehmen. Und dieser Mann erzählte mir seine Geschichte. Eigentlich sitzt er im Gefängnis. Aber er hat an diesem Tag Ausgang bekommen für ein paar Stunden und Leute aus der Gemeinde haben ihn abgeholt. Ja, er hat mir einiges erzählt, was dazu geführt hat. Es gab Gründe, dass er jetzt im Gefängnis sitzt. Aber jetzt an diesem Tag brachte er Jesus seine Sünden. Und Jesus hat ihm vergeben. Und er nahm Jesus auf in sein Leben. Und so glücklich hat er den Raum verlassen. Ich habe ihn gefragt, wem wollen Sie denn als nächstes erzählen, was Sie gerade erlebt haben? Meiner Frau. Das war für ihn ganz klar. Jesus nimmt den größten Sünder an. Als Jesus am Kreuz hing, als er gekreuzigt wurde, wurden rechts und links neben ihm Verbrecher gekreuzigt. Und das waren Leute, die hatten wirklich etwas auf dem Kerbholz. Das waren wirklich Verbrecher. Die haben das wirklich verdient. Einer hat über Jesus gelästert von diesen Mitgekreuzigten und der andere sagte, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Die beiden haben gewusst, dass sie Verbrecher waren, dass sie es verdient haben, dort am Kreuz hingerichtet zu werden. Und obwohl das Leute waren mit einer so schlimmen Vergangenheit, war einer von den beiden dabei, der in seinem Herzen umkehrte zu Jesus und Buße tat. Es fielen nicht viele Worte, aber das Gute ist, Jesus sieht in das Herz hinein. Und in diesem Moment war es auch nicht möglich, viel zu reden. Ich denke, dass dieser eine, der Mitgekreuzigte, bestimmt schon viele Predigten von Jesus gehört hatte. Und darum sagte er dann, er stellte die Frage, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Also er hat mit Jesus über das Reich Gottes gesprochen. Das muss ja bedeuten, dass er etwas gewusst hat vom Reich Gottes. Und Jesus hat viel über das Reich Gottes gepredigt, als er auf dieser Erde war. Und er hatte die Bitte, Herr, gedenke an mich. Und Jesus wusste, was in seinem Herzen passiert war. Dass der sich abgewandt hat in seinem Herzen von seinem alten, verkehrten Weg. Dass er das bereute. Und dass er auch Vertrauen hatte in Jesus. Jesus sprach ihm dann zu, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. So einfach war die Bekehrung dieses Menschen. So einfach und unkompliziert kann das sein, zu Jesus zu kommen. Manch einer sagt, ich muss mich erst bessern, dann kann ich zu Jesus kommen. Ich möchte fragen, wie weit musst du dich bessern? Wie lange musst du dich bessern? Du machst vielleicht Versuche, vielleicht ein besseres Leben zu führen und denkst, wenn ich das geschafft habe, dieses Problem unter den Füßen habe, dann kann ich zu Jesus kommen. Und bald fällst du wieder, neue Niederlage und die Zeit vergeht und vergeht und du kommst niemals zu Jesus. Du musst dich nicht erst bessern, bevor du zu Jesus kommst. Du kommst zu Jesus, wie du bist. Einfach wie du bist, wie du heute bist. Und Jesus nimmt dich so an, wie du heute bist. Und dann beginnt ein ganz neuer Weg mit Jesus. Du folgst Jesus nach und bist auf dem schmalen Weg. Und Jesus hilft dir, bei den Problemen des Alltags diese zu bewältigen und ein neues Leben zu führen. Vielleicht sagst du, ich bin nicht gut genug. Du darfst kommen, wie du bist. Vielleicht sagst du, ich schaffe es nicht, als Christ zu leben, wenn ich mir das vorstelle, was dann auf mich zukommt. Mach dir keine Sorgen. Jesus wird bei dir sein und wird dir helfen auf deinem neuen Weg. Vielleicht sagt jemand, ich habe einen Anfang gemacht mit Jesus, aber ich bin wieder abgefallen. So etwas gibt es auch. Dann komm auch neu zu Jesus, mach einen neuen Anfang. Vielleicht war auch der Schritt damals nicht so richtig vollständig, dass du keine ganze Sache gemacht hast mit Jesus. Dann mach es heute. komm so zu Jesus, wie du bist. Jetzt kommen wir zu dem Bibeltext noch einmal zurück, um den es heute geht. Hier heißt es, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, denn es ist nur ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Das bedeutet, es gibt nur einen Weg. Und die Menschen sagen vielleicht, viele Wege führen nach Rom. Ja, das ist so ein Sprichwort. Und wenn ich mir die Stadt Rom vorstelle, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es, man kann von Norden, von Süden und von Osten und Westen per Schiff dort ankommen. Es gibt tatsächlich viele Wege, die dorthin führen, zu dieser Stadt. Ja, das ist richtig. Es gibt für manche Dinge im Leben mehrere Möglichkeiten, um das Ziel zu erreichen. Angenommen, du willst eine mathematische Aufgabe lösen. Der eine macht es so, geht diesen Weg. Der andere hat einen anderen Rechenweg und kommt auch zum richtigen Ergebnis. Ja, es gibt die Möglichkeit, dass man verschiedene Wege gehen kann. Aber es gibt auf der anderen Seite auch im Alltag ganz viele Situationen, wo es nur eine einzige Möglichkeit gibt. Stell dir vor, du bekommst von deiner Bank eine Bankkarte und ein paar Tage später bekommst du Post und in dieser Post ist deine PIN-Nummer drin. Und dann wird noch erklärt, diese Nummer sollte man geheim halten und so weiter. Es ist so eine ganz persönliche Nummer. Mit dieser Nummer kann man Geld abheben. Mit dieser Nummer kann man irgendwo Ware bezahlen. Und jetzt sagst du, ach ja, viele Wege führen nach Rom. Ist doch egal, ja, dieser Zettel, den Brief, der ist nicht so wichtig. Wenn ich Geld abheben will von der Bank, ich nehme meine Bankkarte, ich tippe irgendeine Nummer ein. Das wird nicht funktionieren. Du wirst kein Geld bekommen. Also es gibt Möglichkeiten, Wege. Da gibt es tatsächlich nur eine einzige Möglichkeit. Du willst in den Urlaub fahren mit der Bahn und du stehst auf dem Bahnhof und suchst dir einen Zug aus. Welcher sieht denn mal gut aus? Welcher gefällt mir? Nein, so machen wir es nicht. Wir nehmen den richtigen Zug. Da steigen wir ein, damit wir ankommen. Und der Weg in den Himmel, in die Ewigkeit, dafür gibt es nur einen Weg. Und wenn wir jetzt fragen, warum nur einen Weg, dann haben wir auch die Antwort auf diese Frage in diesem Bibeltext. Also wir haben gelesen, denn es ist nur ein Gott und Mittler zwischen Gott und uns, der Mensch Christus Jesus, und dann geht es weiter, der sich selbst als Lösegeld für uns hingegeben hat. Jesus hat das Lösegeld bezahlt für uns. Lösegeld, das gibt es ja auch heute noch. Gibt es Piraten vielleicht, die kapern ein Schiff und verlangen ein Lösegeld. Und dann geben sie es wieder frei. Ja, und man bezahlt das Lösegeld und dann sind die Leute wieder frei. So gab es im Jahre 2009 ein deutsches Schiff, das gekapert wurde, die Hansa Stavanger, vor der Küste Somalias, dort in Afrika. Es gab eine Zeit, da gab es Piraten, die waren dort unterwegs, haben Schiffe gekapert und sie haben Lösegeld verlangt. Man bezahlt normalerweise kein Lösegeld an solche Piraten. Man will ja nicht das fördern, dass die denken, das ist ja eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen, und die machen das wieder und wieder. Und dann wird verhandelt mit den Leuten. Und dann wurde auch damals verhandelt. Und die Zeit verging und verging und man hat alle Möglichkeiten ausprobiert, um die frei zu bekommen. Und dann, nach 4 Monaten, gab man nach. Man bezahlte Lösegeld. Und was man bezahlt hatte, das war umgerechnet 1,9 Millionen Euro. Ich habe das mal für mich umgerechnet auf die Besatzungsmitglieder. Es gab 24 Besatzungsmitglieder. Wenn man das auf pro Person umrechnet, sind das 80.000 Euro, die man bezahlt hat. damit eine Person wieder freikommt. Das Lösegeld wurde bezahlt und ein großes Problem wurde gelöst. Damit unsere Schuld vor Gott getilgt werden kann, musste auch ein Lösegeld bezahlt werden. Und dieses Lösegeld hat Jesus bezahlt, als er am Kreuz auf Golgatha starb für unsere Sünden. Da nahm er unsere Schuld auf sich und er bezahlte unsere Schuld mit seinem Leben. Er gab alles, was er hatte dafür. Das war sein Leben. In der Bibel steht, im Blut ist das Leben. Vielleicht wundert sich jemand, dass wir hier immer wieder über das Blut Jesu sprechen. Warum ist das so wichtig? Im Blut ist das Leben. Und indem Jesus sein Blut vergossen hat für uns am Kreuz auf Golgatha, bedeutet es, er hat sein ganzes Leben für uns eingesetzt, damit wir gerettet werden können. Und sein Blut, das reicht zur Vergebung der Sünden für jeden Menschen auf dieser Erde, wenn der Mensch doch nur kommt. Jesus wurde gefangen genommen, er wurde verhört vor Pontius Pilatus. Stundenlange Verhöre gab es. Man fand keine Schuld an ihm und trotzdem wurde er verurteilt. Er wurde abgeführt zur Geiselung. Und manche Leute, die starben bereits bei der Geiselung, weil das so schrecklich war, so furchtbar war. Und dann wurde Jesus schließlich an das Kreuz genagelt, durch seine Hände, durch seine Füße. Das Kreuz wurde aufgerichtet. Jesus litt furchtbare Qualen dort am Kreuz. Und warum tat er das? Für uns. Und ich denke, die Qualen, die Jesus dort erlitt am Kreuz, die körperlichen Qualen, waren ja nicht einmal die schlimmsten. Denn stellen wir uns einmal vor, Jesus ist der Reine, der keine Sünde hat. Und jetzt legt Gott auf diesen Reinen die Schuld der ganzen Welt. Er ist in dem Moment also mit anderen Worten gesagt der schlimmste Sünder, den es überhaupt gibt, weil die Schuld auf ihn lastet. Und Gott, der Vater, wandte sein Angesicht von ihm ab. Und Jesus schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Qual, das Getrenntsein von dem Vater im Himmel, das war sicherlich das Schlimmste, was er dort erlitten hat. Und Jesus wusste das alles im Voraus, was kommen würde. Jesus ging diesen Weg trotzdem. Und Gott hat das Opfer von Jesus anerkannt. Er hat Jesus auferweckt von den Toten. Und Jesus lebt. Und Jesus ist heute unser Mittler, damit jeder, der zu ihm kommt, Vergebung seiner Sünden haben kann. Warum Jesus? Weil er den Preis für unsere Schuld bezahlt hat. Ich habe einen Punkt, den ich gern noch einschieben würde. Ich habe gerade auf die Uhr gesehen, aber ich denke, ich würde ihn noch gern mit reinnehmen. Eine ganz interessante Sache über Jesus. Jesus wurde im Alten Testament bereits angekündigt, dass er der Retter ist. Und so etwas gibt es in keiner anderen Religion. Die Propheten sprachen von Jesus. Einige Beispiele. Der Prophet Micha sprach schon um 500 vor Christus von dem Ort, wo Jesus geboren werden sollte, Bethlehem. Jesaja weissagte, dass Jesus in Galiläa vornehmlich wirken würde, dass er Kranke, Blinde und Aussätzige heilen würde. Sacharja prophezeite, dass Jesus für 30 Silberstücke verraten werden würde. In den Psalmen steht, dass der Verrat durch einen Vertrauten von Jesus geschehen würde. Jesaja schreibt über die Kreuzigung von Jesus, über sein Leiden, auch über seine Bitte für die Mörder. Auch die Auferstehung von Jesus wird vorhergesagt. Es gibt ungefähr 330 Prophezeiungen, die auf Jesus hinweisen im Alten Testament. So etwas gibt es in keinem anderen Buch der Religionen. Es gibt keinen Religionsstifter, es gibt keinen Philosophen, es gibt keinen Dichter oder Denker, über den so etwas gesagt wurde, als nur über Jesus. Jetzt können ja Leute sagen, das war Zufall und dass es alles so sich ergab. Ich habe darum den Professor Dr. Werner Gitt einmal gefragt, ob er nicht bereit wäre auszurechnen, ob das rein zufällig möglich ist. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas zufällig in Erfüllung gehen kann? Also er hat die Aufgabe sehr gerne angenommen. Er kennt sich aus mit Wahrscheinlichkeitsrechnung und er begann zu rechnen und hat mir die Zahlen geschickt, die er ausgerechnet hat. Aber wenn wir solche Zahlen haben, dann ist das manchmal schwer, damit etwas anzufangen. Und er hat sich ein Modell überlegt, um es uns zu erklären, damit das leichter zu verstehen ist. Und dieses Modell funktioniert folgendermaßen. Stellen wir uns einmal vor, es gibt irgendwo in den Ozeanen der Welt ein ganz besonderes Molekül. Wir nennen es einmal das blaue Molekül, damit wir es von anderen Molekülen unterscheiden können. Es befindet sich irgendwo in einem der Weltmeere, einem beliebigen Ort und in einer ganz beliebigen Tiefe. Und jetzt nimmst du einen Fingerhut und darfst eine Wasserprobe entnehmen. Du darfst an irgendeinen Ort reisen, wo du möchtest, aus irgendeiner beliebigen Tiefe eine Probe entnehmen mit deinem Fingerhut. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt das blaue Molekül in deinem Fingerhut hast? Ja, das ist doch völlig unwahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit ist gleich null. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich all die Prophezeiungen erfüllen, dass es noch weit zufällig erfüllen, ist noch unwahrscheinlicher, als dass du das blaue Molekül in deinem Fingerhut hast. Jesus ist der Retter, den Gott gesandt hat. Er ist der einzige Retter, denn so war es der Plan Gottes. Jesus ist der einzige Retter, weil er die Bedingungen erfüllt hat. Nur Jesus war ohne Schuld und ohne Sünde. Und Jesus ist deshalb der einzige Retter, weil er der einzige auch war, der bereit war, diesen Weg zu gehen. Niemand anderes starb für uns, nur Jesus Christus. Und jetzt sind wir dran. Sind wir bereit, uns diesem Jesus anzuvertrauen? Sind wir bereit, eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen und sagen, ja, mit Jesus möchte ich durchs Leben gehen. Er soll mein Retter sein. Er soll mein Hirte sein. Mit ihm lohnt es sich zu leben. Und wenn du diese Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen hast, dann komm zu Jesus heute. Triff heute die Entscheidung für Jesus und dein Leben wird ein neues Leben werden. Ich habe noch eine Geschichte mitgebracht, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die würde ich auch noch gerne euch erzählen. Von jemandem, der hat Jesus in sein Leben aufgenommen. Da war ein junger Mann, der kam zu uns in die Gemeinde, eine Zeit lang. Und dann, wenn man in die Gemeinde geht, wenn man zum Gottesdienst geht, dann muss man sich auch selbst die Frage stellen, was mache ich damit? Will ich jetzt das annehmen oder nicht? Was mache ich damit? Und dieser junge Mann war offen. Eigentlich wollte er das, aber es gab etwas, was ihn hinderte. Und so bat er um ein persönliches Gespräch. Wir sind zu zweit zu ihm hingefahren, zu ihm nach Hause und saßen dort in seiner Küche. Und er fing auch gleich an zu erzählen. Man musste gar nicht viele Fragen stellen. Er hat so viel erzählt aus seinem Leben. Und es gab ein besonderes Problem in seinem Leben. Das war sein Vater. Sein Vater hat ihm so viel Unrecht getan als Kind, dass er seinen Vater hasste. Und was alles passiert ist als Kind, das hat Auswirkungen auf sein Leben bis heute als Erwachsener. Und er hasste seinen Vater, er hatte so einen Groll gegen seinen Vater. Und jetzt hat er sich gesagt, wie kann ich Jesus nachfolgen und gleichzeitig meinen Vater hassen? Das passt doch nicht zusammen. Und seine Frage, die er an uns hatte, war die: Wie überwinde ich den Groll gegenüber meinem Vater? Wie werde ich das los? Er war schon bereit, Jesus anzunehmen, aber mit dem Groll in seinem Herzen, wie werde ich das los? Das muss ich doch erst loswerden und dann kann ich zu Jesus kommen. Und ich habe ihm erklärt: Weißt du, ich glaube, du machst etwas falsch in der Reihenfolge. Mach es doch mal genau umgekehrt rum. Komm einfach zu Jesus, so wie du bist. Mit deiner ganzen Sünde, mit deiner ganzen Vergangenheit. Du gibst dein Leben Jesus, du vertraust dich ihm an. Du entscheidest dich für Jesus. Und dann gucken wir mal, was Jesus tut. Jesus kommt in dein Herz, er kommt in dein Leben. Wir gucken mal, was Jesus dann tut. Bist du nicht dazu bereit? Wollen wir das nicht so machen? Ja, er war einverstanden. Und in seiner Küche haben wir uns hingekniet dort, um gemeinsam zu beten. Und wenn jemand, der sich nicht auskennt, so mit der Bibel und mit dem Glauben und sowas, der weiß gar nicht richtig, wie man beten soll. Und in solchen Situationen mache ich es dann gern, dass ich demjenigen gern helfe beim Beten. Ich sage einige Sätze, so als wollte ich mich bekehren und sage ihm: Wenn das dein Wunsch ist, kannst du mir einfach Satz für Satz nachsprechen. Und so machten wir es auch. Ich sagte ein Gebet, ein Übergabegebet, und er sprach mir Satz für Satz nach. Dabei brachte er Jesus seine Sünden. Er lud ihn ein, in sein Leben zu kommen. Und dann waren wir fertig und wir sagten Amen. Und seine Augen strahlten. Er war so glücklich. Und er sprach überhaupt nicht mehr von seinem Vater und von dem Groll, den er hatte gegenüber seinem Vater. In der nächsten Zeit besuchte er seinen Vater. Er half seinem Vater dort im Haus und bei verschiedenen Dingen, die erledigt werden mussten. Er war für seinen Vater da. Dann verging einige Zeit und er zog um an einen anderen Ort. Ich verlor ihn aus den Augen und irgendwann tauchte er wieder auf und ich sah ihn. Und ich fragte ihn: Wie geht's? Und er antwortete mir, damit hatte ich gar nicht gerechnet, auch nicht danach gefragt. Er antwortete mir: Ich habe keinen Groll mehr gegenüber meinem Vater. Ist das nicht wunderbar? Ja, Jesus hat das alles weggenommen. Nicht erst meinen, ich muss mich bessern, ich muss das und das machen. Komm zu Jesus, so wie du bist, heute, und triff eine Entscheidung für Jesus. Und heute kann dein Leben ein ganz neues Leben werden. Heute ist die Gelegenheit. Und ich glaube, dass Jesus heute auch da ist, hier in diesem Raum, und dass Jesus auch zu uns ganz persönlich spricht, zu unseren Herzen. Und Jesus sagt: Öffne die Tür. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Vielleicht klopft Jesus gerade bei dir an, heute. Und er sagt: Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand die Tür öffnet, dann werde ich zu ihm hineinkommen. Und das Mahl mit ihm halten. Und er mit mir. Der Türdrücker ist innen, nicht außen. Jesus dringt nicht ein, Jesus klopft an. Die Entscheidung liegt bei dir. Und du musst dich entscheiden: Öffne ich die Tür und lasse ich Jesus hinein oder öffne ich ihm nicht die Tür? Ich möchte dich ermutigen dazu: Öffne die Tür. Lass Jesus hinein in dein Leben. Dieser Tag wird der glücklichste Tag deines Lebens werden. Das verspreche ich dir. Amen. Ich möchte noch mit uns beten.